Natur des Glaubens, der Audioblog von Dr. Michael Blume, Religionswissenschaft aus Freude.
Gibt es zwischen Menschen Verschwörungen, also geheime, illegale Absprachen zulasten Dritter? Ich denke und hoffe, dass wir das für selbstverständlich halten. Vom Betrug selbst im Familienkreis über die Bildung von kriminellen Vereinigungen wie der Mafia bis hin zu gekauften Studien durch die Tabakindustrie und dem massenhaften Gesetzesbruch von Geheimdiensten kam und kommt es immer wieder zu Verschwörungen, die idealerweise, aber leider nicht immer, von mutigen Whistleblowern, Journalistinnen, Ermittlern, gewählten Abgeordneten und Gerichten aufgedeckt werden. Glauben Sie aber auch an Hexerei und daran, dass Frauen, Männer und Kinder im Bunde mit den dunklen Mächten ihr Leben und das ihre Lieben bedrohen? Ich denke und hoffe, Sie glauben das nicht, obwohl es über die längste Zeit der Menschheitsgeschichte geglaubt wurde. Bis heute werden insbesondere in Afrika, aber auch zum Beispiel in Papua-Neuguinea, Jahr für Jahr abertausende Frauen, Männer und Kinder der Hexerei beschuldigt, bedroht, verstoßen und nicht selten auch ermordet. Alleine in Kinshasa, der Hauptstadt des Kongo, sollen bis zu 20.000 sogenannte Hexenkinder auf der Straße leben, die von ihren Familien und Nachbarn beschuldigt, bedroht und verstoßen wurden. Das Familienministerium in Tansania räumte bis zu 1.000 Morde an vermeintlichen Hexen pro Jahr ein. In diesen und anderen afrikanischen Ländern gibt es sogar Strafgesetze und Verfolgungen gegen Hexerei, die noch immer als wirksam schädlich geglaubt wird. Nur wenige, meist kirchliche Hilfsorganisationen kümmern sich um die Menschen, die unschuldig der Verschwörung mit bösen Mächten beschuldigt werden. In Europa verwarfen die christlichen Kirchen den bis dahin auch bei uns weit verbreiteten Glauben an Hexerei schon in den ersten Jahrhunderten nach Christus als Aberglauben. Doch als ab dem Anfang des 15. Jahrhunderts eine kleine Eiszeit die Nordhalbkugel heimsuchte und sowohl die Staaten wie auch die Kirchen ins Wanken gerieten, da brach der Verschwörungsglauben gegen Hexen wieder aus, nicht im Mittelalter, sondern in der frühen Neuzeit. Und nein, die brutalsten Hexenverfolgungen gab es gerade nicht in den Gebieten, die stabil katholisch geblieben waren, wie in Italien oder Irland. Stattdessen wurden Menschen vor allem in Mitteleuropa und später bis in die USA und nach Russland hinein als Hexen verfolgt und ermordet, gerade dort, wo die staatlichen und kirchlichen Institutionen geschwächt worden waren. Auch der Reformator Martin Luther glaubte an den Teufelsbund der Hexen und rief zu ihrer Verfolgung auf, wie er auch den Papst und die Juden als Mitverschwörer des Satans beschimpfte. Den späteren deutschen Nationalisten wiederum gefiel es sehr, die römisch-katholische Kirche als alleinige Urheberin des Hexenglaubens zu beschuldigen und ihr wiederum vorzuwerfen, sie habe eine Verschwörung gegen die weisen germanischen Frauen durchgeführt. Das glauben bis heute noch sehr viele Menschen. Und der SS-Reichsführer Heinrich Himmler ließ es sich nicht nehmen, ab 1935 sogar ein eigenes Archiv, eine Hexenkartothek anzulegen, die gegen alle historischen Belege beweisen sollte, dass sich katholische Priester und Juden gemeinsam gegen die germanischen Frauen verschworen hätten. Hier wird schon deutlich, wie wichtig es ist, zwei Begriffe zu unterscheiden, die sprachlich leider noch immer durcheinander geworfen werden: Verschwörungstheorie und Verschwörungsmythos. Beides sind Erzählungen, fachdeutsch Narrationen, doch erfüllen sie völlig unterschiedliche Zwecke. Eine Theorie ist eine überprüfbare Erklärung für den Zusammenhang von Beobachtungen. Wenn ein Ankläger oder eine Journalistin gegenüber Personen den Vorwurf erhebt, Teil einer kriminellen Vereinigung zu sein, so vertreten sie eine Verschwörungstheorie. Diese Theorie ist aber noch grundsätzlich überprüfbar. Deswegen haben Angeklagte vor einem ordentlichen Gericht das Recht auf eine Verteidigung und zu Unrecht Beschuldigte gegenüber Medien das Recht auf eine Gegendarstellung. Auch vor einer Untersuchungskommission, beispielsweise einer Hochschule oder eines Parlamentes, sind die Beschuldigten anzuhören, die Vorwürfe kritisch zu überprüfen. Gegen begründete Verschwörungstheorien ist also so lange nichts einzuwenden, wie sie überprüft und gegebenenfalls auch widerlegt werden können. Genau das ist bei Mythen aber nicht der Fall, die keine überprüfbaren Erklärungen liefern, sondern Sinn und Gemeinschaft stiften. Mythische Aussagen wie »Jeder Mensch hat Menschenrechte«, »Die Schweiz ist etwas ganz Besonderes«, »Es gibt ein Leben nach dem Tod« oder »Gott liebt dich« lassen sich nicht wissenschaftlich überprüfen, sondern nur entweder glauben oder bestreiten. Jeder vernunftbegabte Mensch glaubt an einige Mythen und lehnt andere ab. Meistens orientieren wir uns dabei an den Urteilen der Menschen, die uns nahestehen. Oder wählen uns umgekehrt Milieus aus, in denen ähnliche Mythen geglaubt und abgelehnt werden, die auch wir selbst überzeugend finden. Auf dieser mythologischen Basis entstehen auch religiöse und weltanschauliche Traditionen und Gemeinschaften. Genau darin liegt aber auch die Faszination und Gefahr von Verschwörungsmythen, wie zum Beispiel, eine Hexe hat uns Schaden zugefügt, die Schulmedizin will uns vergiften, oder es gibt eine Weltverschwörung der Juden, Muslime, Kreuzritter, Kapitalisten, Illuminaten oder reptiloiden Außerirdischen. Sie bieten einfache Scheinerklärungen für komplexe Vorkommnisse an, laden das eigene Leben mit einer Opfersinnerzählung auf und sind von vornherein so ausgelegt, dass sie nicht widerlegt werden können. Wenn wir sie gemeinsam mit anderen glauben, dann laufen wir Gefahr, uns gegenseitig in einen Verschwörungsglauben hineinzusteigern. Rabbi Lord Jonathan Sacks nennt diese Variante des religiösen Glaubens einen pathologischen Dualismus, also eine wahnhafte Unterteilung der Welt in bedrohte Gute, zu denen wir natürlich selbst gehören, und bedrohlich starke verschwörerische Böse, meist Konkurrenten und Fremde. Dieser pathologische Dualismus sei die Grundlage für Radikalisierungsprozesse aller Art, ob links, rechts oder religiös. Entsprechend behaupten radikale und terroristischen Gruppen auch ausnahmslos, sie seien doch eigentlich die Opfer und würden mit ihrer Gewalt doch nur Notwehr gegen eine furchtbar bedrohliche Weltverschwörung ausüben. Sacks zögert in seinem Buch Not in God's Name nicht, diese Form des Verschwörungsglaubens als falsch und abergläubisch zu verurteilen, auch dort, wo Vermischungen mit Weltreligionen auftreten. Beispielhaft verweisen darf ich auf die Aussage des Syrien-Heimkehrers Nils D. vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht im Januar 2016. Der lange Zeit drogenabhängige Deutsche hatte sich in Deutschland in einer Zelle des sogenannten Islamischen Staates, Daesh, radikalisiert und sich schließlich dem selbsternannten Kalifat der Terrorgruppe angeschlossen. Seine Aussagen zur Konversion fasste die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung am 31.01.2016 zusammen. Zitat: Dann erzählt er, dass er mit seinem Cousin Philipp, der schon 2010 zum Islam fand, heftig gestritten habe. Ob er beweisen könne, dass es Gott gibt? Konnte er natürlich nicht, sagt D. grinsend. Zum Islam will er schließlich durch eine 60-teilige Internetdokumentation über die Illuminaten gefunden haben. Durch ein verschwörungstheoretisches Machwerk will D. erkannt haben, dass es den Teufel gibt. Und daraus habe ich dann geschlussfolgert, dass es automatisch auch einen Gott geben muss. So D. Zitat Ende. Hier wird sehr deutlich, dass der Glaube an Gott sekundär vom Glauben an die teuflische Superverschwörung abgeleitet wird. Die Verschwörungsgläubigen mögen von sich behaupten, Monotheisten zu sein, also nur an eine gute Gottheit zu glauben. Tatsächlich aber erweisen sie sich als pathologische Dualisten, deren Glaubenswelt von teuflischen Verschwörungen beherrscht wird. Entsprechend rechtfertigen sie auch ihre brutale Gewalt und Todesdrohungen nicht nur gegenüber Schiiten und Jesiden, sondern auch gegenüber anderen sunnitischen Muslimen wie den Muslimbrüdern und sogar dem deutschen Salafistenprediger Pierre Vogel. Denn in den Augen dieser radikalen Verschwörungsgläubigen sind alle auch nur geringfügig andersdenkenden Götzendiener oder Apostaten und also mit dem Schaitan im Bunde. Entsprechend nutzen IS-Anwerber, wie andere Radikale auch, populäre Verschwörungsmythen gegenüber Juden und Freimaurern, aber auch zum Beispiel Filmszenen aus dem Kinofilm Matrix, um Menschen in ihren Verschwörungsglauben hineinzuziehen. Auffällig ist dabei auch, dass sowohl religiöse wie vermeintlich säkulare Verschwörungsmythen grundsätzlich auf sogenannte Superverschwörungen abzielen. Verschwörungsgläubige gehen also nicht von der realistischen Annahme aus, dass es eben auch ganz verschiedene, miteinander konkurrierende Verschwörerkreise gibt. Beispielsweise die Geheimdienste verschiedener Staaten, sunnitische gegen schiitische Terrorgruppen oder gegeneinander kämpfende Drogenkartelle. Stattdessen glauben sie, dass sich hinter und über diesen scheinbaren Konkurrenten eine Verschwörerpyramide mit übermenschlichen Superverschwörern an der Spitze findet. Während also nicht-radikale Anhänger der Weltreligion ihr Vertrauen auf gute Mächte setzen, so bilden Verschwörungsgläubige gewissermaßen das angst- und hasserfüllte Gegenstück dazu. Anstatt »Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln«, Psalm 23, heißt es bei Ihnen dann zum Beispiel, die Juden sind unser Unglück oder wir hätten den Ersten Weltkrieg gewonnen, wenn uns die Demokraten nicht in den Rücken gefallen wären. Durchstoßlegende. Wer weiterhin an die Macht auch des Guten in der Welt glaube, sei naiv, Gutmensch oder gar selbst Teil der Superverschwörung. Und tatsächlich kennt die Religionsgeschichte seit Jahrtausenden eine solche Zwillingsbewegung, vor allem zu den monotheistischen Weltreligionen, die sogenannte Gnosis. Gnostiker, aus dem altgriechischen Erkennende, erheben den Anspruch auf geheimes Wissen über eine Superverschwörung, der die Welt samt aller anderen Religionen und Kulturen verfallen sei. Oft lehren sie, dass der eigentliche gute Gott verdrängt und verborgen worden wäre. Beim Beherrscher oder gar Erschaffer der materiellen Welt handele es sich dagegen um einen teuflischen Täuscher, einen Demiurgen, den nur die Erkennenden und Eingeweihten durchschauten. Ab dem 20. Jahrhundert treffen wir diese Superverschwörer auch in vermeintlich säkularer, technologischer Gestalt an, als außerirdische und künstliche Intelligenzen. Populäre Filme wie Matrix und die Akte X-Reihe präsentieren beispielhaft faszinierende gnostische Mythologien im nur scheinbar säkular-technologischen Gewand. Auffällig war und ist bei den historischen Gnostikern und bis heute auch die massive Angst vor falschen Geburten, also vor Kindern, die außerhalb der Erkennenden oder sogar in die Reihen der Verschwörer hinein geboren würden. Zwar konnten Frauen in gnostischen Gemeinschaften durchaus hohe und höchste Ämter erringen, doch gleichzeitig wurde stets viel Energie und Kontrolle darauf verwendet, sicherzustellen, dass sie keineswegs Kinder von den falschen Männern bekommen sollten. Hier sehen wir ja auch die Verbindung zum Hexenglauben, in dem ja ebenfalls vor allem weiblichen Beschuldigten vorgeworfen wurde, mit teuflischen Gestalten zu buhlen. Verschwörungsglauben geht fast immer mit Rassismus und Frauenfeindlichkeit einher. Damit aber kommen wir zu einem weiteren Phänomen, das allzu naive Fortschrittsoptimisten verstören dürfte, dem Zusammenhang von Verschwörungsglauben und neuen Medien. Verschwörungsmythen über weltweite Superverschwörungen sind zunehmend komplex und zudem nicht überprüfbar. Um von ausreichend vielen Menschen geglaubt zu werden, benötigen sie also die ständige Weitergabe und Bekräftigung durch alte und neue Medien. Die Mythen über die verschwörerische Macht von Hexen kamen dabei noch mit der mündlichen Weitergabe aus. Doch schon die Gnostiker der Antike benötigten, wie ihre Zwillingsgeschwister die Weltreligionen, komplexe Schriftwerke und hinterließen unzählige Schriften, apokryphe Evangelien, Symbole und Rituale. Auch heute noch wird zum Beispiel in der neognostischen Scientology von Mitgliedern erwartet, dass sie sich über Jahre hinweg mehrere tausend Buchseiten ihres Begründers L. Ron Hubbard aneignen, sowie überteuerte Kurse besuchen, deren Mythen letztlich auf eine Science-Fiction-Superverschwörung hinauslaufen. Die Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg um 1450 wird zu Recht als großer Sprung nach vorne betrachtet, der Europa und den Westen schließlich an die Weltspitze katapultierte. Tatsächlich gibt es einen zentralen Grund, warum die islamisch geprägte Welt ihren kulturellen und militärischen Vorsprung erst verlor und dann bis heute in die Krise fiel. Das Verbot der Übernahme des Buchdrucks durch Sultan Bayezid II. Um 1485, das bis ins 18. Jahrhundert in Kraft blieb, und das Ende der islamischen Blüte einleitete. Doch waren die Ängste der osmanischen Schriftgelehrten vor dem Buchdruck auch nicht völlig unbegründet, denn lange vor der Lutherbibel und allerhand gelehrter Werke verbreitete sich auch Unruhe, Gewalt und Gerüchte über die Druckerpressen. Martin Luther war noch nicht einmal 3 Jahre alt, als 1486 die erste Ausgabe des verschwörungsmythologischen Hexenhammers gedruckt wurde, versehen mit einem gefälschten Gutachten der Universität zu Köln. Das Buch war bis ins 17. Jahrhundert hinweg ein Bestseller und fachte den Hexenglauben samt Verfolgungen und Morden europaweit an. Und wie bereits erwähnt, fanden sich auch in den Schriften und Traktaten der Reformatoren nicht nur die Lutherbibel und kluge Plädoyers für Bildung und Recht, sondern auch übelste Verschwörungsmythen aller Art. Das 19. Jahrhundert erlebte schließlich nicht nur den Aufschwung der Naturwissenschaften und Demokratiebewegungen, sondern wiederum auch das Aufblühen von neuer Gnosis und Verschwörungsglauben. Im jahrelangen Taxilschwindel wurden die Verschwörungsmythen zu Freimaurern und Illuminaten in die Formen gebracht, in denen sie bis heute geglaubt werden. Und mit den antijüdischen Protokollen der Weisen von Zion entstand die bislang verhängnisvollste Verschwörungsschrift der Weltgeschichte. Mit den neognostischen Gründungsschriften, vor allem der Theosophie, wurden schließlich auch die Grundlagen fast aller heutigen Esoteriken gelegt. Im 20. Jahrhundert haben wir schließlich den Übergang des Krimis, der immerhin noch von der Verteidigung einer verlässlichen Welt ausgeht, zum Spionage- und Agenten-Thriller, in dem schließlich die gesamte Realität als Schauplatz von Verschwörungen erscheint. Anstelle der klassischen Engel und Teufel treten dabei zunehmend Außerirdische, die uns entweder direkt bedrohen oder aber frohe Kunde bringen wollen, dabei von den verschwörerischen Regierungen blockiert werden. Die Gnosis des 20. Jahrhunderts drückt sich vor allem in UFO-Mythen und gar UFO-Religionen wie Roswells Area 51, Erich von Däniken, Begegnungen der dritten Art, E.T. und Scientology aus. Und nun also, am Beginn des 21. Jahrhunderts, das Internet. Niemals war es so einfach, Verschwörungsmythen zu erstellen, zu präsentieren und sich mit gleichermaßen Glaubenden zu vernetzen. Als Online-Mahnmal bleibt die Homepage der gnostischen UFO-Glaubensgemeinschaft Heaven's Gate verfügbar, die 1997 im Hinblick auf eine geglaubte Superverschwörung zum kollektiven Suizid schritt. Aber auch wer zunächst nur ganz weltliche Wut oder gar Hass im Herzen hat, findet nun leichter denn je Gleichgesinnte. Die da oben, die Lügenpresse, die Ausländer, die Flüchtlinge, die Juden, die Muslime, die Altparteien, die Merkel, die Intellektuellen, die Feministinnen, die Homosexuellen, die Industrie, die Kirchen, Washington, Brüssel, Berlin, überhaupt jede Hauptstadt, jeder Bund und jede internationale Vereinbarung. Alle gehören sie bald angeblich zur weltweiten Superverschwörung, die Tag für Tag von wachsenden, sich vernetzenden und sich radikalisierenden Gruppen in unzähligen mythologischen Varianten verkündet wird. Nach zunehmend extremeren Verschwörungsmythen vergiften Ärzte Patienten durch Impfungen und schädliche Medikamente, versprühen geheime Regierungsflugzeuge Gifte durch Chemtrails, sind die Erkenntnisse der Wissenschaften etwa zur Evolution, zum Klimawandel, zur Demografie oder auch Kriminalität nur gefälscht. Sogar Gruppen von Flat Earthers, die die Globusform der Erde bestreiten und eine Superverschwörung dahinter vermuten, finden im Netz wachsenden Zulauf. Weil Verschwörungsmythen aller Art ja nahelegen, dass abstrakte Regeln immer wieder von den Bösen verbogen und missbraucht würden, wenden sich Verschwörungsgläubige von den Ideen des Liberalismus und den Menschenrechten ab und werfen sich stattdessen autoritären Populisten in die Arme, die ihnen versprechen, mit den Eliten und Verschwörern aufzuräumen, die Gefolgsleute von ihren Ängsten und Frustrationen zu befreien und die Welt wieder übersichtlicher zu machen. Männer sollen wieder echte Kerle sein und Frauen wieder hübsch unterwürfig und keinesfalls in den falschen Betten. Und so erfolgt derzeit weltweit ein Aufstieg von Verschwörungsglauben und Rechtspopulismus, ob in Österreich, Deutschland oder Japan, in den USA oder in der Türkei, in Russland, Frankreich oder Ägypten, auf den Philippinen oder in der Schweiz. Wo sie in der Opposition sind, beschimpfen und verhöhnen sie die Liberalen, die gleichzeitig Unterdrücker und Verschwörer und doch naiv und schwach seien. Wo sie die Macht errungen haben, wie in Russland, der Türkei, aber auch in Ungarn, Polen und möglicherweise bald auch in den USA. Dort beschuldigen sie wiederum jede, auch demokratische Opposition und gehen gegen die Presse und Meinungsfreiheit vor. Wie die Sprache, wie die Schrift, wie der immer günstigere Buchdruck, wie Kino und Fernsehen, wie das 15., 19. und 20. Jahrhundert ermöglichen auch die neuen digitalen Medien am Anfang des 21. Jahrhunderts gleichzeitig große Sprünge nach vorne und auch hinab in die Tiefen der menschlichen Ängste und des gnostischen Glaubens an Superverschwörungen. Wie viel Macht diese neu alten Verschwörungsmythen erringen und wie viel Leid und Tod sie diesmal bringen werden, das wird sich zeigen und liegt auch an uns.